Gegen den Klimawandel unternimmt niemand etwas. Wer hat, dem wird gegeben werden. Und Frauen verdienen weniger. War ja immer schon so. Man ärgert sich und macht weiter. Was aber, wenn nicht? Wir haben eine Idee. Die Falter Arena macht die Bühne frei für Menschen und Projekte, die das Land verändern. Mein Name ist Eva Konzett. Ich leite das Politikressort im Falter. Und am Sonntag, den 26. Mai, veranstalten wir im Wiener Stadtsaal die nächste Falter Arena. Mit dabei unter anderem der ehemalige Politiker und Neosänger Matthias Strolz, Theresa Imre von Magda, Sonja Jöchtl von Love Politics oder Kari Ochsner von Ochsner Wärmepumpen. Machen statt jammern. Wir schauen uns an, wie das funktionieren kann. Kommen auch Sie vorbei. Alle Informationen und Tickets finden Sie unter falter.at/arena.
Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft. Von 9.5. bis 11.5. findet Tipping Time in Kooperation von Globe Art, Solektiv und Tangente St. Pölten statt und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Für die österreichische Bundesbahn ist die Corona-Pandemie eine widersprüchliche Erfahrung. Es wird kaum mehr geflogen. Die Airlines sind in ganz Europa in Bedrängnis. Die Konkurrenz durch Billigflieger für die Bahn geht zurück. Aber Masken im Zugsabteil sind gar nicht leicht durchzusetzen. ÖBB-Chef Andreas Matthäi gesteht im Gespräch mit Eva Konzett ein, dass der Nachtzug nach Brüssel noch immer keine Internetverbindung hat. Die Verrücktheiten des nationalstaatlichen Fleckerlteppichs in Europa zählt Matthäi zu den großen Hürden für den Ausbau des Zugverkehrs. Das Interview mit dem ÖBB-Vorstandsvorsitzenden hat Eva Konzett im 22. Stockwerk am Wiener Hauptbahnhof geführt.
Herzlichen Dank für die Einladung hier in den 22. Stock. Wir sehen über ganz Wien.
So gerne.
Wir sehen nicht bis zum Choralmtunnel, aber der das wurde ja richtig. Vor kurzem gerade, haben die ÖBB die Grabungen fertiggestellt. Das heißt, er wurde durchbrochen.
Ja.
Beim Semmering sind wir noch nicht so weit. Und Sie haben gesagt, der Berg bestimmt das Tempo.
Das ist so.
Was ist denn der Semmering für einer?
Am Beginn, in den ersten Kilometern, ist eine Diva. Muss man ganz klar sagen, das sind die geologischen Störzonen, die du im Gebirge halt vorfindest, die hier sehr unterschiedlich und sehr heterogen sind. Und insofern benimmt er sich hier diebenhaft. In der Mitte ist ein sehr gutmütiger, wo wir sehr schöne Vortriebsleistungen haben. Also das funktioniert gut. Und gegen Ende hin wird er wieder ein bisschen spucken. Aber das sollte man hinkriegen. Also das Diebenhafte hat er vor allem im Glocknitzer Abschnitt.
Wie viele Meter schafft man da am Tag?
Das ist in der Tat sehr unterschiedlich zwischen einem Meter und 30, 40 Meter.
Je nachdem.
Genau, es kommt aufs Gestein an, genau, ob er bockt oder nicht. Vor allem mit Tunnelbaumaschinen kriegt man schöne Vortriebsleistungen.
Wenn wir jetzt einmal den Semmering dann durchbohrt haben, wie werden diese beiden Tunnels ab ungefähr Mitte,
ja, mit Dezember 2027,
wie werden die Österreich verändern oder die Bahn?
Also ich bin felsenfest überzeugt, dass das die Verkehre auf der sogenannten Südstrecke ganz entscheidend verändern werden. Und das ist auch insofern, glaube ich, kann man auch diesen geologischen Durchbruch am Choralben nicht hoch genug schätzen. Das ist für mich vergleichbar mit Karl Ritte von Keger auf der Semmeringbahn. Eine komplett neue Südstrecke, eine Verbindung zwischen Graz und Klagenfurt, aber letztendlich eine enorme Beschleunigung auf der sogenannten baltisch-adriatischen Achse. Mit einer komplett neuen Linienführung. Und in 45 Minuten zwischen Graz und Klagenfurt unterwegs zu sein, bedeutet, dass für die zum Beispiel Kärntner Bevölkerung es nicht mehr notwendig ist, sozusagen wegzuziehen von Kärnten, um zum Beispiel in Graz zu studieren und nicht mehr zu kommen, sondern du könntest auch als Tagespendler zwischen Graz und Klagenfurt unterwegs sein, oder Kärnten, wenn du aus dem Lavantal bist, dann ist es überhaupt so, dass du durch diese moderne Verkehrsstrecke plötzlich ganz andere Möglichkeiten des Wirtschaftens hast.
Die baltisch-adriatische Achse ist eine der Verkehrskorridore, genau, auch für den Güterverkehr in Europa, oder?
Exakt. Wir haben in Europa 9 sogenannte Railfreight-Korridore und transeuropäische Netzkorridore. Der baltisch-adriatische ist einer davon. Durch Österreich gehen 4 dieser 9 Korridore durch. Damit sieht man unsere geografische Lage, ist sozusagen im Zentrum Europas liegend. Und wenn man dann noch weiß, dass es die zweitstärkste Alpentransitachse ist nach dem Brenner, dann versteht man auch, wie wichtig das für die Wirtschaft ist. Also es laufen da auf dieser Semmering-Wechselachse 32 Millionen Tonnen an Gütern über diesen Alpenpass. Und Brenner hat 47 Millionen Tonnen.
Wir kommen später noch zum Gütertransport. Ja. Bleiben wir kurz bei den Personen.
Ja.
Die meisten Menschen erfahren, die ÖBB erfahren die Eisenbahn als etwas, wo man einsteigt und irgendwo hinfährt. Mhm. Die große Währung beim Reisen oder in der Mobilität ist Zeit.
Also, exakt. Wir sehen es auf der neuen Weststrecke mit 2 Stunden 22 aus der zwischen Wien und Salzburg, ein unschlagbares Angebot zwischen Wien und Linz mit 1 Stunde 10. Ja. Wer setzt sich dann ins Auto? Auf der Südstrecke werden wir mit 1 Stunde 50 Wien-Graz anbieten können und 2 Stunden 45 Wien-Klagenfurt. Das sind Dimensionen, die man auch nicht mehr mit dem Auto fahren kann und das noch dazu entspannt. Mit 230
km/h. Es gibt jetzt in ganz Europa im Zuge der Pandemie und der Rettung der Fluggesellschaften eine große Diskussion um Kurzstrecken. Also vor allem, man versucht jetzt die Kurzstrecken ein bisschen anzugehen. In den Paketen heißt es dann meistens, die Kurzstrecke muss zurückgefahren werden. Sitzen Sie dann hier im 22. Stockwerk und denken sich, reiben sich ein bisschen die Hände und denken sich, juhu, jetzt haben wir es geschafft? Oder wie bewerten Sie
das? Also wir sehen das durch das Angebot, dass wir bieten können mit diesen Fahrzeiten, dass automatisch es zu Verlagerungen kommt. Das haben wir gesehen von Linz Richtung Wien. Und wir sind mittlerweile auch in einer guten Kooperation mit Austrian Airlines, das nennt sich Airrail, wo du im Prinzip ein Ticket buchen kannst von Linz nach Washington. Ja, und du bist in der gesamten IATA-Regel drin und hast ein Flugticket, nur du fährst die ersten 200 Kilometer mit dem Zug. Aus der Anschlusssicherung und. Dasselbe wird auch auf der Südstrecke passieren. Wir fahren von Klagenfurt weg, fahren unterm Grazer Flughafen durch und dann weiter nach Wien.
Eben ab Mitte?
Also wenn der Berg uns lässt, Mitte Dezember 2027.
Eine große Geschichte waren diese Nightjets. Sind sie immer noch? Kommentatoren sagen ja tatsächlich, das war visionär von der ÖBB, damals auch von der Deutschen Bahn, die Waggons und die Strecken zu kaufen. Wie ist es denn dazu gekommen? Hat man sich?
Naja, ein bisschen Glück muss man im Leben auch haben. Also wir haben, glaube ich, eine gute Nische gefunden. Wir hatten ja traditionell Nachtzugverkehr, vor allem nach Deutschland und nach Italien. Und haben dann die Möglichkeit gesehen, diesen Verkehr auszuweiten und haben vom deutschen Nachtzugnetz dann nochmal 40% übernommen. Und auch die Fahrzeuge dazu. Das war schon ein wichtiger Schritt. Und ich sage ganz offen, dann mit der Diskussion zum Klimawandel, Greta Thunberg, haben wir schon nochmal wirklich, ich würde fast sagen, eine Explosion der Fahrgastzahlen gesehen.
Das war ja aber 10, davor. Also, hat man das
nein, das war danach. Wir haben zuerst die Züge gekauft.
Eben, das meine ich, aber der Moment, wo sie die Züge gekauft haben, wo sie gesagt haben, wir setzen jetzt auf diese Nachtschiene.
Wurden wir belächelt.
Genau, hat man da schon irgendwie so Klimagesichtspunkte
also,
im Kopf
also
gehabt?
Also wir als ÖBB sind traditionell eher eine Bahn, die sehr auf Nachhaltigkeit setzt. Das hat offenstanden damit zu tun, dass unser Strom mittlerweile zu 100% grüner Bahnstrom ist. Mhm. Und ich einfach felsenfest glaube, dass das mein Wettbewerbsvorteil werden wird. Derzeit ist es ein gutes Gefühl, aber es ist noch nicht wahnsinnig kaufentscheidend. Also es zahlt uns niemand mehr Geld dafür, dass er mit null CO2-Ausstoß unterwegs ist. Und wir haben damals eigentlich gesagt, naja, wir wollen eigentlich dieses Marktumfeld als Nische ausweiten. Haben uns dann, wie gesagt, angeschaut, wie können wir das günstig produzieren mit unseren eigenen Zügen. Und haben daher dann die 40% des Netzes übernommen. Und das war von Anfang an eine sehr positive Entwicklung. Und dann mit der Klimadiskussion, Greta Thunberg, ist dann gleich um 10% nach oben gegangen.
Jetzt sind die Zahlen, glaube ich, im Moment sehr schwierig zu vergleichen mit Vorjahreszahlen. Das ist alles Corona-bedingt. Wo soll aber dieses Nachtzugschienennetz hin?
Naja, ich bin der Meinung, also in zwei Richtungen. Das eine ist, ein Nachtzugnetz wird immer ein Stück weit schon auch eine Nische bleiben. Es ist eine andere Form des Reisens. Ich persönlich empfinde es unheimlich entspannend. Ich spare mir letztendlich diese ganze Hetzerei in der Früh zum Flughafen oder das Hotelzimmer. Ehrlich gestanden, weil es nicht fliegen war schon mal schöner. Und kann letztlich sehr angenehm ins Zentrum meiner Zieldestination fahren. Habe ein Frühstück genossen, je nach Kategorie, bei der Dusche im eigenen Compartment und gehe eigentlich relativ entspannt in den Tag hinein. Und wir glauben, dass es dafür Marktpotenzial gibt. Und ich sage ganz ehrlich, auch das Feedback aus ganz Europa sagt uns, da gibt es ein Potenzial. Das wollen wir schlicht und einfach erschließen. Wir wollen ganz offen gestanden wieder Paris anschließen, ans Nachtzugnetz. Aber warum wir nicht Berlin-Paris anschließen, warum nicht Richtung Schweden gehen? Also sozusagen wieder ein Angebot für ganz Europa anbieten. Wir sehen uns als Marktführer in dieser Nische, ganz, ganz offen, wir haben darauf gesetzt und wollen das weiter betreiben. Werden auch, wenn das wirtschaftlich sich einigermaßen positiv nach Corona jetzt entwickelt, weiter investieren in Nachtzüge und haben damit die Möglichkeit, das Netz auszuweiten.
Gibt es so einen, wie soll ich sagen, so eine natürliche Grenze, einfach weil man sagt, mehr als 14 Stunden oder mehr als 16 Stunden sitzen die Leute sich dann nicht in den Zug hinein?
Letztendlich sage ich, idealerweise sollte ein Nachtzug zwischen 8 Uhr abends und 10 Uhr abends abfahren. Und der sollte zwischen 7 Uhr früh und 9 Uhr, maximal halb 10, also 9.30 Uhr, ankommen. Die Fahrzeit dazwischen ist letztendlich eigentlich egal. Es ist eigentlich wichtig, wann er abfährt und ankommt.
Von Stockholm ging es sich da aus?
Von Wien aus nein, aber da wäre eher Destination Deutschland Richtung Schweden interessant.
Der erste Nachtzug ist nach Brüssel gefahren, er wurde mit großem Pomp verabschiedet. Ja. Er hatte kein WLAN. Hat er jetzt eins?
Also die Züge haben in der Tat noch kein WLAN. Die neuen Garnituren, die wir ab 2022 ausliefern, haben eines. Aber ich stelle mal die Gegenfrage, müssen wir überall wirklich elektronisch versorgt sein und überall sozusagen jede Sekunde angemessen sein, oder ist es vielleicht auch mal gut, ein Buch zu lesen und nicht permanent aufs Handy schauen zu können oder in die Landschaft hinauszuschauen? Ich war jetzt einmal auf einer Reise nach Berlin also vor Corona war das noch, und ich bin irgendwo in Polen dann munter geworden, und es war also unglaublich, das Licht hat sich über den Feldern bewegt, ein bisschen Bodennebel dazu, gottvoll. Hätte ich vermutlich nicht gesehen, wenn ich permanent ins Handy geschaut hätte und die Berufsmails schon runtergeladen hätte und gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
ich bin ganz bei Ihnen, Herr Matthäer, aber ich stelle mir vor, der EU-Parlamentarier, der nach Brüssel fährt zur Plenarwoche, der braucht ein WLAN, weil der muss arbeiten.
Dann werden wir es ihm letztendlich dann entsprechend auch versorgen damit. Ja.
Jetzt hat die AUA, obwohl sie nicht mehr eine österreichische, obwohl sie kein österreichisches Unternehmen mehr ist, sehr, sehr viel Geld bekommen vom Staat, Corona-bedingt. Wie schaut das bei der ÖBB aus?
Also erlauben wir zunächst die Bemerkung, ich glaube, es war wichtig für unseren Standort, dass wir hier sozusagen eine Luftlinie haben, die aus Wien als Standort operiert. Das ist ganz offen, wir sind auch in einer wirklich guten Partnerschaft. Corona, glaube ich, hat uns beide gleich schwer getroffen, denn wir haben im Personenverkehr von einem Tag auf den anderen 90% unserer Fahrgäste verloren. Also es war keine Debatte. Wir haben daher oder erwarten daher mehrere 100 Millionen Umsatzverlust allein im Personenverkehr. Also doch deutlich über 400 Millionen. Wo wir mit unseren Vertragspartnern, was jetzt den gemeinwirtschaftlichen Teil betrifft, Diskussionen führen konnten, und weil die Kalkulationsgrundlage für diese Verträge sich verändert hat und wir hier eine Zuzahlung bekommen werden.
Der Vertragspartner ist in dem Fall
Der Staat. Ist der Bund. Oder ja, der Bund, ja. Bund sozusagen, aber in seiner privatwirtschaftlichen Sphäre als Vertragspartner. Und wir haben sonst eigentlich an staatlicher Unterstützung bekommen, die Kurzarbeit, die wir in Anspruch genommen haben.
So wie ganz, ganz viele andere Unternehmen.
Ja, also das war auch wichtig für uns, denn sozusagen wir hätten sonst tatsächlich Überkapazitäten hier gehabt. Das ist auch danke an unsere Mitarbeiter, die sozusagen da treu zum Unternehmen gestanden sind. Muss man ganz klar sagen, die haben das gesehen. Also das ist Personenverkehr sollte man dann einigermaßen austariert plus minus durch das heutige Jahr kommen. Güterverkehr ist da deutlich schwieriger. Da haben wir in der Hochphase von Covid etwa ein Drittel der gesamten Menge verloren. Und das war durchaus auch im europäischen Schnitt. Und haben jetzt etwa minus 20% nach wie vor der Gütermengen unter dem Vorjahresniveau. Das mittlerweile schon seit 6 Wochen. Das heißt, es gibt keine Aufwärtsbewegung in den Gütermengen, was mich ehrlich schon ein bisschen besorgt. Ja, denn das bedeutet, dass in der Wirtschaft offensichtlich wir eine Seitwärtsbewegung haben und es momentan nicht aufwärts geht. Und das leider auch im europäischen Trend. Also wir sind sehr stark natürlich von der europäischen Wirtschaft in Summe abhängig, weil wir als zweitgrößte Güterbahn Europas, das ist die ÖBB, sehr stark von der europäischen Wirtschaft abhängig sind und von den Transitleistungen, die durch Österreich durchgehen. Und das ist durchgängig zwischen minus 15 und etwas über minus 20% in Europa.
Das reicht aber in dieser Sparte nicht aus für die Finanzhilfe.
Exakt. Also dort haben wir bis dato nur eine leichte Erhöhung der sogenannten Einzelwarenbeihilfe. Hier ist der gesamte Sektor sozusagen geeint und er sucht hier, dass wir staatliche Unterstützung bekommen. Denn wir haben alle während der Covid-Krise, also alle Güterbahnen haben eigentlich die Versorgung weiter aufrechterhalten und sind damit aber aus dem COVAG rausgefallen, weil wir nicht 40% Umsatzverlust hatten. Und da gibt es jetzt Debatten, wie man das lösen kann.
Können Sie
es braucht hier staatliche Unterstützung.
Nur ganz kurz, weil ich glaube, ganz, ganz viele Leute sich dieser Gütersparte der ÖBB gar nicht so bewusst sind, eben weil man die Bahn als Mobilität, für die eigene Mobilität verwendet. Was wird denn hier auf der österreichischen Schiene transportiert?
Ja, wir sind durch unsere Lage so quasi wie ein Riegel in Europa und alle Nord-Süd- und Ost-West-Transitverkehre laufen mehr oder minder durch Österreich durch. Wir haben daher, wir transportieren im Prinzip von Kohle, Erz, Schrott, Stahl, Baustoffe, Container bis Konsumgüter, also ziemlich alles, was transportiert werden kann. quer durch Europa, wie gesagt. Das bedeutet etwa knapp 4 Millionen Transit-LKWs, die nicht auf Österreichs Straßen unterwegs sind.
Pro Jahr.
Pro Jahr, mhm. Ja. Und bedeutet letztendlich doch deutlich über 2 Millionen Tonnen CO2 alleine durch die Güterverkehrsleistung, die wir Österreich hier ersparen können.
Der österreichische, also der LKW-Verkehr oder der Transitverkehr in Österreich, ja, macht 30% des CO2-Ausstoßes aus im Verkehr. Ja. Wieso schafft man das nicht noch besser auf die Bahn umzulegen? Wo sind da die?
Sage ich ganz offen, dass es klare Wettbewerbsverzerrungen gibt zwischen Transit-Lkw und Bahn. Das sind unterschiedliche Besteuerungssysteme. Das ist ganz offen standen, gerade bei den Transit-Lkws, die Sozialstandards für die Lenker. Wenn man sich das einmal anschaut, also vom Cowboy der Landstraße ist nichts mehr überblieben. Jetzt hast du die Sklaven der Autobahn. Mhm. Und ich betone nochmal, ich rede da nicht gegen den österreichischen Frechter, der da in Österreich fährt. Das ist nicht unser Konkurrent, sondern es sind tatsächlich die Transit-LKWs, die über mehrere hundert Kilometer unterwegs sind.
Die in Belgien angemeldet sind mit dem rumänischen Fahrer, der...
Exakt, ja, genau. Da den weißrussischen, der litauischen. Ich meine, wir haben in Wörgl mittlerweile Mitarbeiter, die Russisch sprechen, damit sie die Lenker auf den Zug, auf die rollende Landstraße bringen können. Ja, der versteht nur Russisch.
Also in Wörgl werden LKWs
auf die rollende Landstraße verladen, und damit er das verladen kann, muss er mit dem Lenker sprechen. Der versteht aber nur Russisch. Daher haben wir jetzt mittlerweile Mitarbeiter, die Russisch können. Und ob das eine Tendenz ist, die wir wollen in Europa, das stelle ich wirklich in Frage. Das ist ethisches Problem, aber es ist auch eine krasse Kostenverzerrung, die letztendlich dazu führt, dass der Schienengüterverkehr in Europa weniger wird. Und letztendlich werden wir ohne den Schienengüterverkehr in Europa den Klimawandel nicht schaffen.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Haben Sie irgendwelche Hoffnungen? Hoffnungen ist vielleicht das falsche Wort, aber man hat in dieser Covid-Krise gesehen, dass die Lieferketten zwar unglaublich effizient sind, aber schlussendlich sehr fragil. Man hat unglaublich viel einfach auf Lagerkapazitäten auf die Straße ausgelagert. Also das ist halt der LKW, der als fahrendes Lager herumfährt in Europa. Ist das eine Möglichkeit für die Güterbahn,
sich besser oder anders zu positionieren? Wir haben in der Covid-Krise eigentlich bewiesen, dass wir durch unsere Prozessmethoden anstandslos über die Grenzen gekommen sind. Also wir haben da sozusagen an den Grenzen Lok und Lokführer alles gewechselt. Mhm. Und haben damit in der Covid-Hochkrise sogar Zuwächse gehabt im Bereich Consumer Goods. Also wir haben Tomaten, Mark und Nudeln und was Gott, was alles mit dem Zug gefahren. Das ist mit Lockerung der Grenzen und mit der sogenannten Green Lane für die LKWs relativ rasch wieder verschwunden. Ja, muss man ganz klar sagen. Weil dann war plötzlich die Behinderung für den LKW wieder weg. So. Also es freut uns nicht, aber letztendlich wollen wir einheitliche technische Standards auch auf der Bahn, also das haben wir Hausaufgaben. Aber ich möchte auch, dass wir eine klare Kostenwahrheit zwischen den Verkehrsträgern haben. Das heißt, es soll jeder das bezahlen, was er auch an Umweltbelastung und Umweltkosten in Summe verursacht.
Da bleiben wir nur noch ganz, ganz kurz dabei. Für jeden Kilometer, den ich mit der Güterbahnfahrt, zahle ich ein Nutzungsentgelt.
Exakt, und zwar für jeden Zentimeter.
Für jeden Zentimeter?
Ja, also das heißt, der Unterschied ist, auf der Autobahn zahle ich Maut, aber auf der Landstraße nicht. Mhm. Im Schienennetz zahlen Sie überall Maut. Ohne Unterschied.
Und ich habe auf der Straße noch ein Dieselprivileg, unter anderem, dass mir den Treibstoff...
Exakt, und im Gegensatz dazu haben wir die höchste Bahnstrombesteuerung in Österreich.
Sie haben gesagt, aber auch Sie müssen Hausaufgaben machen in der Standardisierung innerhalb Europas. Woran
sozusagen der Vorteil der Bahn ist die Ökologie, der Nachteil ist die alte Geschichte der Bahn, das Teil eines militärischen Systems war. Daher wollte jeder Nationalstaat schauen, dass er möglichst unterschiedliche technische Normen hat, um sozusagen, dass sie mit dem Zug nicht einfach durchfahren kann. Verständlich. Behindert uns aber jetzt in einem vereinten Europa massiv. Daher ist die Europäische Union und wir versuchen hier zu unterstützen, dabei, dass wir zu einheitlichen technischen Normen kommen, einheitlichen Bremsregeln, Zugbilderegeln und, damit es letzten Endes so einfach ist, einen Zug von Bulgarien bis Dänemark zu fahren, wie heute ein LKW.
Bremst man in Bulgarien anders als in Dänemark?
Heute schon, in der Tat. Also das nennt sich Bremshebelstellung, die in den Ländern unterschiedlich ist. Und das kann man nicht nachvollziehen.
Ist das eine Apparaturgeschichte oder ist das die Frage, wie der Lokführer sich verhält? Oder?
Das ist sozusagen, jeder Waggon hat da unterschiedliche Stellungen und die Normen der einzelnen Nationalstaaten schreiben da was Unterschiedliches vor. Hat ein Stück mit den Lokomotiven zu tun. Und das wird jetzt als eines der ersten Dinge vereinheitlicht, dass du nicht an der Grenze den Zug aufhalten musst und alle Hebel umstellen musst. Das sind Verrücktheiten, wo man sagt, das kann ja gar nicht wahr sein im 21. Jahrhundert.
In einem europäischen Binnenmarkt.
Ja.
Kommen wir noch ganz kurz zu sprechen oder gerne auch länger zum 1-2-3-Ticket, das jetzt möglicherweise auch durch die Auerrettung doch schneller kommt. Es soll ab kommendem Jahr in einer ersten Ausbaustufe möglich sein, in ganz Österreich mit einem Ticket zu fahren. Die ÖBB ist dann natürlich einer der wichtigsten oder der am meisten involvierten Partner. Was heißt denn das jetzt für die ÖBB ab kommendem Jahr?
Naja, wir unterstützen das sogenannte Dreier-Ticket natürlich. Es ist ein sehr attraktives Angebot mit 1095 Euro im Jahr, alle öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Müsste zu Steigerungen im Fahrgastverhalten führen. Meine, wir werden zwar unsere Österreich-Card sozusagen damit verlieren als Produkt, denn die wird dann eigentlich wohl kaum mehr jemand kaufen. Aber wir glauben, dass wir auf einer längeren Sicht hier zu mehr Zugfahrten kommen werden und eigentlich einen stärkeren Umstieg auf den öffentlichen Verkehr haben werden.
Sie verlieren nicht nur die Österreich-Card, Sie verlieren auch das ÖBB-Ticketsystem, das herausgelöst werden wird und in eine neue Gesellschaft überführt, die dem Ministerium nachgelagert ist. Was heißt das?
Also das ist eine Diskussion, die jetzt im Detail noch zu führen ist, aber es ist in der Tat so, dass wir unser IT-System, das die Ticketmöglichkeiten aller 7 Verbünde, internationale Verbindungen und die nationalen Verbindungen bereits sozusagen beinhaltet, hier zur Verfügung stellen, damit man auch das Dreier-Ticket hier vertreiben kann. Und am Ende des Tages sollen die Verkehrsverbünde, wir, aber auch Städte in einem einheitlichen Vertriebssystem die Tickets verkaufen können.
Ist das ein Machtverlust?
Es ist auf der einen Seite für uns mental natürlich ein großer Sprung, denn ich glaube, wir sind der einzige Anbieter, der diese Möglichkeit hat. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es letzten Endes für uns mehr Kunden bringen wird. Weil je leichter du zu Tickets kommst, je leichter du sozusagen das System Bahn einsteigst, umso mehr Leute werden fahren.
Sie haben gesagt, es gibt in Österreich diese 7 Verkehrsverbünde, die Sie schon angesprochen haben. Werden denn von denen alle schon kommendes Jahr mitmachen bei dieser?
Das ist eine Diskussion, die zwischen dem Ministerium und den jeweiligen Verbünden zu führen ist. Da muss ich ganz offen gestehen, wäre die Frage eher ans BMK zu richten. Aber es wird immer ein paar geben, die vorne voran sind und ein paar, die ein bisschen später dazu stoßen.
Das heißt aber, möglicherweise haben wir dann ein Österreich-Ticket, mit dem ich nicht in ganz Österreich fahren kann.
Das,
nächstes Jahr zumindest. Das,
also mit uns können Sie auf jeden Fall durch ganz Österreich fahren.
Es ist so, es hat ja bei dieser Frage auch nach Hilfen in der Covid-Krise hat die Regierung jetzt schon signalisiert, dass es auch für die ÖBB möglicherweise was geben könnte. Allerdings hat man auch gleich gesagt, dass man bei solchen Hilfen natürlich die Struktur vereinfachen müsste, Doppelgleisigkeiten anpassen in der ÖBB. Das sind die Codewörter für einen Sparkurs. Fürchten Sie den?
Ja, wir haben sozusagen, ein Sparkurs ist ja wohl nach so einer Krise für uns alle sozusagen, denke ich, Pflicht. Wir können nicht so tun, als wäre nichts gewesen. Natürlich leisten wir auch unseren Beitrag, und in einem Interview jetzt unlängst die Zahlen da gesagt, weil wir glauben, dass wir etwa 800 Millionen Umsatz verlieren werden. Wir werden mehr als 300 Millionen aus eigener Kraft stemmen können. Durch Strukturthemen, durch Einsparungen, natürlich auch durch geringere Verkehre. Es ist sozusagen, was uns automatisch auf die Füße fällt. Aber das ist signifikant wenig im Vergleich zu dem, was wir zum Beispiel durch neue Zugkompositionen, durch neue Netzwerkoptimierungen hier einsparen können.
Die Covid-Krise trifft die Bahn möglicherweise an einer Achillessehne, weil die Leute sich nicht mehr in den Zug trauen. Ansteckungsgefahr oder die Angst vor der Ansteckung hält die Leute möglicherweise davon ab, öffentliche Verkehrsmittel generell zu verwenden. Ist da gerade so ein Momentum am Sterben, das man gehabt hatte, auch mit Greta Thunberg, mit dieser ganzen Klimabewegung?
Also wir untersuchen das in der Tat auch auf europäischer Ebene, also mit großen Partnerbahnen. Was können wir tun, um eine mentale Sorge, die ein Fahrgast hat, hier entsprechend abzubauen? Denn dass natürlich die Fahrzeuge speziell gereinigt werden, desinfiziert werden und so weiter, das ist selbstverständlich. Das versuchen wir auch den Fahrgästen entsprechend zu zeigen. Das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit. Dennoch ist immer noch so ab und an das Gefühl bei den Fahrgästen zu verzeichnen. Und über das, sozusagen über den Hügel müssen wir drüber, genauso wie die Fernbusse und die Flieger auch. Also das ist sozusagen alles, was nicht Individualverkehr ist, derzeit in derselben Lage. Ist eine Herausforderung, ich sage manchmal ein bisschen flapsig. Ich gehe davon aus, wenn du das dritte Mal eine Stunde im Stau gestanden bist auf der Autobahn und fährst wieder mit dem Zug, denn das ist verlässlich, berechenbar, sicher jedenfalls. Und es ist auch in der Covid-Krise sicher. Also wir tun da alles, um unseren Fahrgästen die Sicherheit zu geben. Und da will man auch nicht spielen und kann keinen Millimeter nachgeben, weil das wäre für uns ein Super-GAU, wenn man sozusagen Sorge hätte, dass man sich da ansteckt.
Noch zwei ganz kurze Fragen. Ja. Sie haben die Fernbusse angesprochen. Wie schwierig ist es, sich gegen eine solche Konkurrenz zu behaupten, die mit absoluten Dumpingpreisen von 10, 15 Euro von einer Hauptstadt in eine andere europäische Hauptstadt in den Markt reingehen?
Also das ist in der Tat sehr unterschiedlich zu sehen nach den einzelnen Destinationen. Wir haben auf der Weststrecke, gibt es auch Fernbusse, die merken wir im Wettbewerb kaum.
Also Wien-Salzburg.
Also Wien-Salzburg und aber auch Wien-München. Das ist in Wirklichkeit die Fahrzeit von 4 Stunden Wien-München, wirst du mit einem Fernbus, kriegst nicht hin. Ganz zu schweigen von der Bequemlichkeit. Und offen gesprochen, die Bahnticketpreise sind, wenn man sich die Sparschiene anschaut, da sehr kompetitiv. Auf der Südstrecke, wo wir eigentlich noch eine lange Fahrzeit haben, tut uns der Fernbus noch weh, aber ich sehe die Zeit schon gekommen, wo wir sozusagen wieder auf der Siegerstraße sind, weil wir sind in der Bequemlichkeit und in der Sicherheit da unschlagbar.
Ist das nicht auch eine regulatorische Geschichte, das natürlich andere, ganz anderen...
Ja, natürlich, das ist dasselbe wie beim LKW, hast du es hier auch, ich sage immer Kostenwahrheit für alle und das gilt auch für den Fernbus. Ne? Dann gibt es auch die Rückerstattung von der Maut, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, jedenfalls in Deutschland. Also wir spielen nicht auf denselben Spielfeldern.
Allerletzte Frage in der Covid-Krise, Sie hatten ein Passagierminus von bis zu 90%. Ja. Sie haben die Taktung reduziert, Züge sind ausgefallen oder sind nicht gefahren. Sind die Remisen übergegangen oder wo standen alle diese Züge am Schluss?
Also wir haben ungefähr ein Viertel der Züge rausgenommen. auch offen gestanden, damit wir auch Mitarbeiter haben, die bei einer Welle dann sozusagen erkrankte Mitarbeiter ersetzen können. Das ist uns da Gott sei Dank erspart geblieben. Wir haben dafür Remisen, das funktioniert soweit. Wir sind aber mittlerweile seit Mitte Mai fahren wir wieder im Vollbetrieb, im Nahverkehr und im Fernverkehr, Teton, auch die Nachtzüge fahren mittlerweile wieder. Also insofern steht alles bereit.
Die Fluglinien motten gerade ihre Flieger im Ausland ein. Das ist bei der ÖBB nicht passiert.
Das ist jetzt nicht passiert. Wir haben natürlich Instandhaltungen vorgezogen. Aber wir fahren voll. Also Züge sind bereit für angenehmes Reisen, um zum Beispiel Österreich neu zu entdecken.
Herr Matej, ich danke Ihnen sehr herzlich für das
Bitte Gespräch. Gerne.
Sie hörten aus der Falterwerkstatt ein Gespräch, das Eva Konzett mit ÖBB-Chef Andreas Matej geführt hat. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW folgen, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Aktuelle Entwicklungen in der Verkehrspolitik in Österreich können Sie im Falter lesen, jede Woche. Daher dieser Hinweis, ein Abo des Falter kann man auch im Internet bestellen, über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.